so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be.
Und wie jeden Montag begrüße ich Sergei Lochthofen zum Espresso-Plausch. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, Sie haben ja richtig genug Luft noch. Ich habe gehört, Sie sind 60 Kilometer Rad gefahren am Wochenende.
Ja, das war wunderbar. Das war ja das beste Radwetter, 15 Grad und die Sonne scheint. Und da war ich nicht der Einzige. Ich habe das Gefühl, dass halb Thüringen unterwegs war, auf den Beinen, auf dem Rad und überhaupt. Nee, es war ein schönes Wochenende. Hatten Sie auch ein schönes Wochenende?
Sind Sie schon in dem Alter, wo man ein Elektrorad hat?
Nee, ach, das ist keine Altersfrage.
Die Etappe kommt noch. Nein, ich bin noch ein bisschen, ich bin die Woche ziemlich viel unterwegs bis an die Ostsee und nach Berlin und bin dann nächsten Montag Konkurrenz, frühmorgens machen wir unsere Runde, abends bin ich dann in der Frauenkirche und da geht es um Russland, Ukraine, Deutschlandfunk macht was, also euch abendfüllendes Programm. Also insofern bin ich leider nicht ganz so einfach in der Lage, meinen Tag einfach mal baumeln zu lassen.
Schade, aber das kommt auch wieder. Wir müssen über ein sehr unangenehmes Thema reden, über die Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer.
Das ist was anderes, das ist ein tragisches,
dramatisches. Ist dramatisch und Heiko Maas, der Justizminister, hat gesagt, es ist ein Versagen der Europäischen Union. De Maizière sagt, Deutschland verroht. Und dann hat ein Nachrichtensprecher den Vergleich gebracht, wenn also jetzt zwei Jumbo-Jets abgestürzt wären, das waren ja die gleichen Todeszahlen, dann wäre es eine andere Berichterstattung, eine andere Betroffenheit gewesen. Aber uns lässt das vergleichsweise kalt. Ist das übertrieben?
Ja, es ist richtig und falsch zugleich. Natürlich, sage ich mal, gibt es eine grausame Art von Gewöhnung an so ein Ereignis. Das findet irgendwo da unten im Meer statt. Da sind Menschen, die anonym bleiben, über die man auch nicht irgendwo auf dem Flughafen, wenn sie trauernd dastehen, berichten kann. Was ja auch ein Thema sein wird, ich habe jetzt schon im Deutschen Presserat gehört, dass wir sehr, sehr viel im Sommer zu tun haben mit diesem Absturz. Hunderte, wenn nicht tausende Beschwerden über die Berichterstattung, dass die zu stark fokussiert war, auch auf das Leiden der Hinterbliebenen und so weiter. Ich will nur deutlich machen, die Gesellschaft ist an dieser Stelle, sucht sie immer noch nach Möglichkeiten zu reflektieren und tatsächlich dieses dramatische Geschehen vor unseren Küsten, vor der italienischen Küste vor allem, ist zu einem Stück Routine geworden und nur noch die höhere Zahl, also heute die Berichterstattung ist ja, ob es nun 700 oder 59 Tote waren, die schreckt noch auf und führt dazu, dass man diskutiert. Nein, das ist ein Versäumnis von Jahrzehnten falscher Politik und ich habe die Befürchtung, wir werden uns ein bisschen aufregen, es wird ein paar Sondersendungen geben, es wird sicherlich auch ein paar dramatische Berichte geben und dann geht's weiter.
Löst natürlich das Problem nicht und dass wir auf Kosten der Welt auch unseren Wohlstand natürlich verteidigen mit allen Mitteln, ja. Und Schlepper andererseits richtig viel Geld verdienen.
Naja, es ist ein ganzes Knäuel, wir haben ja hier nicht eine Stunde, um das zu erörtern, aber allein die Tatsache, dass Libyen als Staat zerfällt und wir einen wesentlichen Beitrag dazu beigetragen haben, Deutschland war wenigstens schlau genug damals, sich an dieser militärischen Aktion nicht zu beteiligen, aber die Franzosen, die Engländer und vor allem natürlich die Amerikaner haben in letzter Zeit viele Dinge gemacht, die letztlich dazu geführt haben, dass dieser große Flüchtlingsstrom und dieses Zerrüttete in diesen Staaten noch verstärkt worden ist. Und es ist klar, dass die Menschen einfach, die jungen Leute vor allem, weg wollen und irgendeine Art von Hoffnung suchen, die natürlich auch trügerisch ist. Also wir müssen langfristig Afrika entwickeln. Das machen wir auch schlecht, sehr schlecht. Wir müssen dafür sorgen, dass die Fähr auch etwas produzieren können, was wir hier anbieten können und wovon sie leben können. Das machen wir auch sehr schlecht. Wir liefern lieber billig zu ihnen. Subventionierte Sachen ruinieren ihre Märkte. Und wir müssen natürlich sehen, was ja auch hochdramatisch ist, es gehen ja zum Teil die Besten weg dort, das heißt also die Aktivsten, die Jungen, dass wir natürlich den Kontinent auch ausbluten und wenn wir dann tatsächlich dazu kommen, vielleicht dort irgendwelche Büros einzurichten, die vorher schon mal prüfen, ob jemand überhaupt nach Europa darf, dann werden wir uns wieder die Ärzte, die Ingenieure nehmen, das heißt das, was die Länder brauchen. Und am Ende werden wir diesen Kontinent weiterhin in den Ruin treiben. Also das heißt, wir haben hier eine große Verantwortung, abgesehen von den korrupten Regimen dort und abgesehen von den menschenunwürdigen Verhältnissen in vielen Staaten. Also es ist nichts davon ist schnell zu machen, aber es muss endlich gemacht werden.
Bodo Ramelow hat ja heute gesagt in irgendeinem Post, dass er, dass die Europäische Union Mitschuld trägt, dass wir dadurch auch eine große Verantwortung haben.
Selbstverständlich ist das so. Ich meine, wir sind nicht allein verantwortlich. Wir sehen bei vielen dieser Konflikte, die hier diese Menschenmassen auch in Bewegung setzen, dass da natürlich Rivalitäten, Clans, es geht um Geld, es sind ja nicht nur arme Länder, aus denen die Leute kommen. Schauen Sie dieses Nigeria an, ein eigentlich in sich genommen reiches Land, wie schlecht es bis jetzt regiert worden ist und wie schlecht, sage ich mal, die Hinterlassenschaften, ja auch noch wirken der Kolonialzeit, aber inzwischen auch korrupte eigene neue Eliten, sagen wir natürlich nur ans Geld denken, an ihre Schweizer Konten. Und wir lassen das Ganze laufen, sagen wir. Die Schweiz nimmt gerne diese Menschen und ihre Gelder auf und den Rest lässt sie uns irgendwo vielleicht im Meer. Also wir müssen alles gleichzeitig tun und das entschlossen, weil wir dummerweise nicht vorausblickend arbeiten. Denn in 10, 15 Jahren wird es noch viel schlimmer. Das heißt, wir haben jetzt vielleicht noch eine Chance, etwas zu tun. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Politik die Kraft hat.
Ja, Hans-Jürgen Schlapp schreibt heute in einem Kommentar, selbst eine brutale, ökonomisch definierte Einwanderungsregelung wäre besser als die jetzige. Das Thema Einwanderung in Europa ist einfach nicht richtig geregelt. Würden Sie das auch so sehen?
Das ist aber nur ein Aspekt. Es werden ja natürlich Leute und junge Leute kommen, die vielleicht irgendein paar Formulare ausfüllen und nicht angenommen werden. Die werden trotzdem versuchen, hier rüber zu kommen. Und in einem Land wie Libyen, wo es keine Staatlichkeit mehr gibt, ist es natürlich leicht, sage ich mal, dann diese schrecklichen Schlepperbanden zu finden und dann unter Lebensrisiko, unter hohem Risiko dann versuchen, die Flucht von Afrika nach Europa. Das heißt also, auch eine Einwanderung nach Europa, die geregelt ist, würde natürlich, das wissen wir heute, in erster Linie berücksichtigen, die ohnehin die Elite sind, also besser ausgebildet, Voraussetzungen haben, unseren Arbeitsmarkt hier mit zu bestücken. Das ist der Aspekt, unter dem man das sieht. Und das ist traurig genug, also ich glaube, es ist noch nicht schlimm genug, als dass Europa anfängt, da sich wirklich zu bewegen.
Mhm. Deutschland lebt vergleichsweise im Wohlstand, trotzdem wächst die Wut. Die Wut kommt raus. Minister de Maizière sagte, Deutschland verroht, nicht nur in der Kommunikation. Die Auseinandersetzungen nicht nur im Netz werden härter. Gewalt ist auf der Straße, es werden Menschen bedroht. Das ist auch doch eigentlich absurd, oder? Dass wir vergleichsweise im Wohlstand leben, aber trotzdem es so viele Menschen gibt, die Wut und Frust haben.
Ja, das ist natürlich trotzdem eine relativ überschaubare Gruppe. Also ich würde auch nicht sagen, wenn ich jetzt die Thüringer Statistik sehe, die Zahl der Übergriffe, so viel ich weiß, wächst nicht. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir keinen Alarmismus betreiben. Herr de Maizière hat natürlich Gründe in der Öffentlichkeit, solche Sachen zu sagen. Da will er mehr Geld für seinen Bereich und da will natürlich auch ein bisschen ablenken davon, dass es noch nach wie vor stinkt und qualmt aus seiner Zeit, als er Verteidigungsminister war. Denken Sie nur an dieses unsägliche Gewehr 36, G36. Das ist ein Konflikt, den er auch damals schon gekannt hat und nichts gemacht hat. Das heißt, er hat natürlich auch Grund in der Öffentlichkeit, sich mit anderen Dingen zu positionieren und abzulenken davon, was da noch vielleicht auf ihn zurollt. Gleichzeitig ist klar, die Gesellschaft ist im Umbruch, die Autoritäten wie einst in der Schule, denken Sie mal dran, die Großväter von Ihnen und mir haben noch Prügelstrafe erlebt, das ist heute nicht vorstellbar. Ich würde sagen, die Gesellschaft hat sich verändert und die Autoritäten, die alten, funktionieren nicht mehr und natürlich kommt es da zu großen, groben Missverständnissen, dass in einer Gesellschaft, die an sich deutlich weicher ist als die vorangegangenen, kann man alles, was man will und kann man das auch durchsetzen. Also insofern glaube ich nicht, dass die Gesamtsituation wirklich dramatischer ist, in keinster Weise, aber es gibt neue Felder, Sie sprechen zu Recht an, das Internet, die Regelungen dort sind ganz anders als in unserem realen Leben, wenn Sie Ihrem Nachbarn irgendwas Bösartiges an den Kopf werfen, kann er sie verklagen. Im Internet passiert das täglich tausendfach, millionenfach, ohne dass irgendwelche Konsequenzen daraus blühen. Also das wird sich verändern. Gleichzeitig wissen wir, wenn wir solche Sachen einführen, dann wird ein Teil demokratischen Möglichkeiten des Internets natürlich auch beschmälert. Also es ist ein neues Phänomen, mit dem wir erst lernen müssen, umzugehen. Viele, die sonst die Klappe gehalten haben, denen keiner zugehört hat, haben im Internet halt die Möglichkeit, sich auszukotzen.
Mhm. Weil wir gerade in Thüringen sind, die AfD zerlegt sich. War das zu erwarten oder ist das tatsächlich noch, werden die sich wieder einkriegen? Wenn es jetzt so weitergeht, dann schmälert sich ja die AfD-Fraktion in Thüringen ja enorm.
Naja, ich würde mal sagen, es ist ein, sagen wir mal, ein voraussehbarer Konflikt. Den haben wir ja auch beide schon in unseren Gesprächen beschrieben. Im Osten ist es eine andere AfD als im Westen. Dort war die Überlegung der Euro, die Europapolitik eher sage ich mal, aus dem FDP-Lager Leute kommend, die das gemacht haben, oder aus dem konservativen Bereich der CDU. Hier im Osten sind es mehr Nationalisten, Populisten, aber auch Leute, die Nazis sind, aber letztlich sich nicht mit der NPD oder mit jemandem auf der Straße identifizieren wollen. Man wundert sich ja, dass der AfD-Vorsitzende von Thüringen einst Lehrer gewesen ist, ich glaube auch Geschichtslehrer. Also ich kann mir richtig vorstellen, was da im Eichsfeld in der Schule gelehrt worden ist. Da müssen wir nochmal genau hinschauen, was da eigentlich passiert und wenn solche Leute an die Macht kommen. Er ist sehr machtbewusst, beißt jetzt natürlich direkt die noch Widerspruch leisten, aber ich glaube, die verkennen etwas ganz Entscheidendes. Auch ihre Wähler mögen keinen Streit. Das heißt, die Chancen, vielleicht das nächste Mal immer noch ins Parlament zu kommen, sinken in dieser Situation. Und ich vermute mal, die um Herrn Lucke herum und Henkel herum haben das längst verstanden, dass das nicht sehr attraktiv ist. Aber auf der anderen Seite, sage ich mal, wird das die hier von ihrem Tun nicht abbringen. Das heißt, diese Auseinandersetzungen sind interessant, aber auch richtig, damit diese politische Kraft, die keinen substanziell positiven Beitrag für dieses Land leisten kann, auf Dauer nicht bestehen bleibt.
Hm. Abschließend noch Thügida.
Also man sollte eigentlich sitzen und applaudieren.
Ja, abschließend noch Thügida, die entpuppen sich als wirklich astreine Nazis. Da ist nichts mehr mit dem Bezug zur Mitte. Das hat dann mit Pegida wenig zu tun.
Nein, das ist Pegida, Thügida ist fast das Gleiche. Nein.
Sagen Sie.
Also sage ich, dabei bleibe ich. Und wir haben ja bis jetzt eigentlich bei dem Thema auch ganz gut gelegen. Das heißt, es ist ein Kern Nazis, Nationalisten, um den sich in Dresden, in der Hauptstadt der Pegida-Bewegung, ja, muss man dazu sagen, der Hauptstadt der Pegida-Bewegung, historische Anknüpfung, da gruppieren sich noch ein paar Kleinbürger dazu. Also es sind nicht viele, aber es sind ein paar tausend, also die kommen aus ganz Deutschland zusammengefahren, die sehen es ja an den Fahnen, die da geweht werden, wehen und so weiter. Und ich finde, es wird immer klarer, es ist eine reine Nazi-Veranstaltung. Und der kleine Bürger, der da meinte, jetzt kann ich mal Luft ablassen, der muss jetzt aufpassen, er gerät jetzt praktisch auch in dieses braune Umfeld. Das ist in Sachsen etwas stärker ausgeprägt als in anderen Regionen Deutschlands. Dort sind ja auch die Nazis lange Zeit im Parlament gewesen, zum Teil mit 10% Stärke. Das ist schon sehr viel gewesen. Also insofern sage ich jetzt mal, ist es nicht verwunderlich, dass es dort stattfindet. Und in Thüringen ist einfach alles abgefallen, da sind es die ewigen 150 Neonazis, die durch eine Stadt marschieren und die Leute in Angst und Schrecken versetzen. Da ist nichts mehr drumherum. Also auch keine Tarnung und auch die kleinen Bürger haben da auch ein bisschen Schiss bekommen, weil natürlich da mit zu marschieren zeigt, dass man wirklich da ganz rechts angekommen ist bei den Extremisten. Insofern ist es ganz gut. Ich glaube, wir müssen uns in der ganzen Branche überlegen, die ganze Zeit wird noch mal erzählt, die islamfeindliche Pegida, nein, das ist eine Nazi-Veranstaltung. Und warum sollten wir Nazis, die sich nur einfach islamfeindlich geben, nicht Nazis nennen wollen? Ich glaube, da gibt es in der Branche tatsächlich noch viel zu viel, sag ich mal, ja, Vorsicht, wenn sich die Dinge nicht selbst entlarven, dann macht man es selber nicht. Das heißt, auch journalistische Kompetenz fehlt an dieser Stelle.
Sagt Sergei Lochthofen und ich freue mich auf einen neuen Espresso-Plausch nächste Woche um die gleiche Zeit, kurz nach 9. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche
und eine stressfreie Zeit. Ja, danke für die Sonnenschein natürlich für unsere Zuhörer.
Ihnen auch. Tschüss.
Tschüss.